Kampfe in ihren Höhepunkt erreicht hatten, wo das Vietnamkrieg vor dem Sieg stand und wo die europäische Arbeiterbewegung immer noch von den 68er Studentenrevolte beeinflusst war, wo in der Türkei, aber auch nicht zu unterschätzen, eine große Unruhe war, begann eine neue Gruppe von Studenten in Ankara, kurdische Studenten, sich zu einer politischen Formation zu bilden. In der damals gebenden linken Spektrum unter dem türkischen Linken, was damals auch sehr aktuell war, türkische Arbeiterpartei TİP, waren sie eine reformistische Kraft, deshalb, weil sie sich immer auf den Parlamentarismus berufen hatten, was sie aber auch in dem Parlament vertreten waren. In anderen Teilen der Linken war all das, sowohl auch unter den kurdischen Studenten, durch das vorher erwähnten Erziehungssystem war es nicht normal, dass jemand also von dem Kurden sprach. Weil wenn man von einer Revolution redet, dann ist das eine gemeinsame Revolution, eine türkische Revolution. Es gibt kein Kurdistan, es ist nur das Türkei und das schließt auch Kurdistan ein. Folgedessen war die Haltung der türkischen Linken eine sionistische Haltung, der sich darauf basierte, also eine vorherrschende Nation, der sie auch die anderen vernachlässigte, sogar auch die übersah dieses Kraft. In der kurdischen Teil sich formierenden einer anderen Kraft war die, dass sie am Anfang darauf gesetzt hat, man müsste die sozialen Ungerechtigkeiten in der Region mehr propagieren. Zum Beispiel, dass man fordert, mehr Straßen für die Region, mehr Schulen, weil der Analphabetismus immer noch hoch ist, obwohl dieses Erziehungssystem schon vorher da war, aber sie hatte auch eine andere Funktion. Diese Gruppe, von der ich erwähnt habe, die am Anfang sich zu einer Gruppierung bildete, eine politische Formation bildete, vertritt immer noch, dass sie die Problematik anders sah und das Kurdistan-Problem dadurch gelöst werden kann, durch einen bewaffneten Kampf gegen den Kolonialmächte und dass man auch gegen den Besatzern die Unabhängigkeit des Kurdistan fordern soll. Und folglich dazu zu vorgekommenen Kräfte und auch die anderen Klassen in Kurdistan um diese Forderung herum so mobilisiert. Im Jahre 1974-75 war die linke Bewegung mehr oder weniger seitens der Studenten, sowohl aber auch von Schülern getragen. Das heißt, in diesen Kreisen wurden die neuen Perspektiven diskutiert, in diesen Schichten wurden die stärksten Auseinandersetzungen mit dem Grauen Wölfen durchgeführt. Graue Wölfe sind die Jugendorganisation der faschistischen Partei MHP und sie wollten alles ihre Propaganda basiert auf Nationalismus, dass sie sogar auch die Türken im Ausland befreien wollten. Dieses Gedanke der kurdischen Gruppe, die Vertretung der Unabhängigkeit, fand eine Resonanz und fand auch ein Echo. Folglich schließen sich auch mehrere Studenten dazu ein. Danach beschloss diese Gruppe, ihre Arbeit in Kurdistan durchzuführen, weil sie nicht die Einsicht hatte, dieses Gedanke oder diese Idee weiterhin unter den Studenten bleiben zu lassen. Weil wenn man eine unabhängige Idee vertritt für Kurdistan, das muss auch in Kurdistan auch Boden besitzen. Danach beschlossen sie, im Land, im Kurdistan zurückzukehren, ihre politische Tätigkeit aufzunehmen. Einer der aktuellsten Punkte damals war, dass sie gegen den Grauen Wölfe vorgingen, die die Regierung dort sesshaft machen wollte. Sesshaft dadurch, erstens, dass sie durch Feudalkräfte, durch zum Beispiel Stammesvorsitzende und die auch gleichzeitig Großgrundbesitzer worden waren, Fuß fassen von denen aus, dass sie in den Gebieten, wo sie stark sind, diese Organisation einrichten. Das heißt, diejenigen oder die Oppositionellen waren zuerst damit konfrontiert, dass sie diese Kraft ausschalten müssen, um einfach überhaupt so leben zu können. Sie waren praktisch vor einer Aufgabe, dass sie gleichzeitig gegen Graunwölfe vorgehen müssen, gegen Großgrundbesitzer, aber auch gegen, gegen Stammesführer, die alles in sich verkörperte. So zum Beispiel in einer Stadt Hilwan, der in Kurdistan liegt, begann eine starke Auseinandersetzung wegen eines Stammesführer Süleymanlar, der auch dort die Grauen Wölfe installieren wollte. Eine sehr starke Auseinandersetzung, die auch vielerlei Tote gekostet hat. Später, nachdem sie aber auch entmachtet worden sind, dass das Boden von diesem Großbesitzer gleichmäßig an Bauern verteilt worden ist, aber auch Ernte, und dass diejenigen später ans Staatsmikrofon kommen müssten und sich offiziell entschuldigen müssten, begann eine sehr große Sympathie unter der Bevölkerung, eine Anneigung und eine Zusammenschließung der Bevölkerung. Schwerwiegend waren das Bauern, die vorher landlos waren, die vorher die Unterdrückung und die Ausbeutung des Aras, des Grundbesitzers, ausgesetzt worden sind. Ähnlich ging es aber doch in anderen Städten auch, dass sie in diesem drei Komponenten, also graue Wölfe, Großbesitzer und Stammesführer, vorgegangen sind und dadurch die staatlichen Institutionen, diese faschistischen Institutionen dort nicht sesshaft machen könnten, haben sie neue Wege, neue Pläne ausgedacht, die ich später eingehen werde. Durch diese Entwicklungen, ein anderes Beispiel zum Beispiel in Hilwan, ein Staat, wo Erdölvorkommen sehr stark ist und eine starke Arbeiterstadt, gewann diese Gruppe, bevor sie so eine politische Partei formiert hatte, was später PKK heißt, konnte sie gelingen, sogar die Bürgermeisterwahlen zu gewinnen, was aber später seitens dieser Kräfte Graue Wölfe und Stammesführer ermordet worden sind. Als dies sich entwickelte, hat diese Gruppe eingesehen, dass sie mit ihren alten Strukturen das nicht weiterhin machen kann, ihre politische Tätigkeit nicht durchführen kann und meinen besseren Verstärkung und einem besseren Formierung zu beginnen, beschloss sie am 28. November 1978 so eine Parteibegründung zu berufen, was sie schon vorher vorhatte, nämlich Partie Karker in Kurdistan, kurdische Arbeiterpartei Kurdistans. Die Begründung der PKK oder die Programmierung der PKK war das für kurdische Volk ein neuer Erfolg. Erstens, weil seit Jahren dauernde Aufstände wurden dadurch zerschlagen, weil sie keine moderne Führung dieses Kämpfe hatte. Und zweitens, sie kriegte dadurch eine politische Organisation, der diesen Interessen langfristige, sowohl auch kurzfristige, aber auch mittelfristige Interessen vertrat und sie auch gleichzeitig durchsetzte. Und die Aufstände, die ich vorher erwähnt hatte, waren natürlich dadurch zerschlagen, weil diese politische Formierung fehlte und auch das Boden dafür nicht ausgereicht worden war. Die Begründung der PKK, Partie Karker in Kurdistan, machte auch in den regierenden Kreisen große Sorgen und sie befürchteten, wenn in dieser Region ein Aufstand zustande kommt, was schon vorher der Fall war, dass sie diesmal das nicht mehr stoppen können. Folglich dessen, kurz nach der Begründung der PKK, haben sie in einem Gebiet Marasch durch religiöse Widersprüche die Bevölkerung gegeneinander durch diese grauen Wölfe gehetzt. Sie haben ein Massaker geführt. Ziel war dieses Massaker, dass man das kurdische Volk spaltet durch dieses religiöse Vorhaben. Nach dem Massaker von Marasch, was das Vorhaben der Regierung war, um die innere Sicherheit zu gewähren und zu garantieren, haben sie in 19 Städten, was schwerwiegend in Kurdistan war, sowohl aber auch in Istanbul und Ankara, Ausnahmezustand verhängt. alles wurde seitens der Militär kontrolliert, die Verwaltung wurde vom Militär übernommen, die Justiz wurde vom Militär übernommen, alles geschah durch die Militärkontrolle. Doch, aber der Ausnahmezustand reichte nicht aus, um der Region oder in der Gebiet die Ruhe zu schaffen. Folglich dessen beschlossen die Generale am 12. September 1980 einen Putsch. Putsch war deshalb notwendig, weil sie eine große, enorme Gefahr sahen. Der Staatsapparat wurde gefährdet, sei es durch Opposition in der Türkei, sei es auch durch den nationalen Befreiungskampf in Kurdistan, der immer enorme und sprunghafte Fortschritte machte. Nach dem Putsch begann eine Phase der Repressalien, wo alle Dörfer in Kurdistan durchgesucht wurden, wo alle Dorfbewohner auf den Dorfplätzen gefoltert worden sind, wo fast jedes zweite, sogar dritte in den Kasernen gefoltert ist, um einfach Aussagen zu bekommen über den Leuten, die vorher dort Propaganda gemacht haben. Die Bauern wurden willkürlich geprügelt, ihre Frauen, ihre Kinder, die Repression nahm eine unvorstellbare Dimension an. Zum Beispiel die geschlossenen Sporthallen sowie auch andere Einrichtungen für sportliche Betätigung werden dafür umgebaut, um einfach als Gefängnisse zu benutzen, weil die vorhandenen Gefängnisse reichten dafür nicht aus. Folgedessen lagerte sich der Widerstand in den Gefängnissen. Eines davon ist Diyarbakir. Über den Hintergrund dieses Diyarbakir ist bei vorigen Sendung berichtet worden und versuchte anhand dieses Gefängnis die Widerstand zu liquidieren und die führenden Kräfte dort demonstrativ zu liquidieren, zu massakrieren und dem kurdischen Volk eine Lektion mitzuteilen. Die PKK hatte sich, um sich besser zu formieren, um sich besser zu organisieren, in Nahen Osten zurückgezogen, wo damals der nationale Befreiungskampf Palästinas sehr stark an der Höhepunkt war. Durch ihre ersten Konferenz von 1981 und durch ihren zweiten Kongress von 1982 beschloss sie, im Land zurückzukehren, um den bewaffneten Kampf zu beginnen, weil sie die Repression der türkischen Regierung, die weiterhin andauerte, und dass man das Volk nicht alleine gegen diese Repression lassen sollte. Nun hört ihr noch einmal kurdische Musik mit dem Saz, ein kurdisches Instrument. Und der Lied wird über Agri gesungen, über einen berühmten Aufstand, was auch danach in der nationalen Befreiungskampf eine Rolle hatte. We'll be right back. Nach dem zweiten Kongress vom PKK gingen die Vorbereitungen beschleunigt vorwärts, dass sie in dem Land Fuß fasste und dass die bewaffneten Kräfte die Repression der türkischen Regierung schlagen. Folglich dessen geschah am 15. und 16. August 1984 mit der Besetzung der Provinzen, Vorprovinzen Eru und Çemdinli, indem sie die totale Kontrolle geschafft hatten und die Kasernen entleert hatten und die Banken in Brand gesetzt haben und das Kommunikationssystem von diesem Staat außer Betrieb gesetzt haben, haben sie die bewaffnete Kampf des kurdischen Volkes programmiert. Folglich dessen geschahen die Entwicklungen in anderen Städten und in anderen Gebieten rasch schnell, in der Form, dass es auch in ziemlich entfernten Städten, die sogar 400 Kilometer, 100 Kilometer Entfernung lagen von diesem Provinz aus, ähnliche Aktionen. Die türkische Regierung, die damals behauptete, dass sie dieses Aufstand in 72 Stunden zerschlagen wird und dass die Regierung immerhin stark wird und dass Putsch die Aufgabe hatte, in der Region die Ruhe zu schaffen und dass sie ein Handdutzend vollen Bannen das nicht zulassen wird. Deshalb haben sie das auch so großartig angekündigt, um den Sieg des türkischen Armee zu registrieren. Doch, aber das war nicht der Fall. Und sie begannen neue Methoden, neue Denken zu entwickeln und dass sie auch eingesehen haben, der Kampf ist langfristig und langfristige Pläne eingeworfen. Sie haben zum Beispiel dreimal sogar die überregionale, übergrenzenreichende Luftangriffe gestartet, ein neues Söldnersystem geschafft unter dem Namen Dorfbeschützer. Tausende von Leuten werden bewaffnet und durch finanzielle Begünstigungen, um gegen Guerilla vorzugehen. Es wurde ein Reuegesetz zugelassen und dass diejenigen, also ein Kronengesetz und militärische Maßnahmen nahmen zu in dem Gebiet. Das sind einfach nur stichartige Bemerkungen, um den Kampf zu hindern. Aber eine massenweise Kampf konnte nicht stattfinden, so wie zum Beispiel Streiks, Demonstrationen etc. in der Zeit, weil die Repression in dem Gebiet sehr hoch war und zweitens, es gehörte nicht der Natur, dass man als Kurde auf die Straße geht, aufgrund dessen, weil das sehr, sehr riskant ist. Aber erst diese Entwicklungen macht man jetzt im Jahr 1980, wo zum Beispiel Schüler die Schule besetzt haben, anlässlich der Todesurteile im Gefängnis Diyarbakir, wo die Bauern zum Beispiel, diejenigen, die für die Regierung arbeiten, selbst im Dorf rausschmeißen, so wo sie zum Beispiel immer mit der Guerilla zusammen operieren, dass sie die Nachrichten übermitteln, dass sie den Guerilla versorgen und es nimmt einen Massencharakter zu. Folglich diese Entwicklungen, die seit 1984 begonnen sind und der Massenzulauf der Bevölkerung sehr hoch war und die Leute einfach die Repression der türkischen Regierung nicht mehr tragen konnten, begann eine große Sympathie in jeder Schicht, die in dieser Repression ausgesetzt worden war. Um denen eine politische Formierung zu gewähren, wurde am 21. März 1985 der Nationale Befreiungsfront Kurdistans ERNK gegründet. Die Begründung der Nationalen Befreiungsfront Kurdistan ist eine neue Waffe für das kurdische Volk und der sich auch danach diese Waffe wahrnimmte und in diesem Reihen sich formierte. Kürzlich wurden die Verbände, die Frauenorganisationen, Arbeiterverbände, Jugendverbände gegründet, wo die Frauen also vorher in der Gesellschaft völlig keine Rolle hatten in der politischen Bestimmung und auch in der Bestimmung des politischen Lebens. Wo sie zum Beispiel die Frauen in einem Dorf zusammengestellt haben, untereinander diskutiert haben, gesagt haben, ja, es waren Jugendliche hier gewesen, sie haben was vorgelesen, suchen wir mal die, was sie diesmal zu erzählen haben. Wo die Frauen immerhin eine Kraft geworden sind, dass sie sich gegen den Großgrundbesitzer gestellt haben und auch gegen den Patriarchat des Mannes im Hause. Was ein anderes Beispiel war, die Mütter von den politischen Gefangenen haben sich vor den Gefängnissen gestellt und auch sogar in sehr verschiedenen Altersschichten, die über 80, über 70, über 60 waren, haben sich da Parolen ausgesprochen, die die Unterdrückung, die Folter des türkischen Regierung verurteilen, dass sie zum Beispiel die politischen Parteien im Lande besitzt haben. All das zeigt, dass in verschiedenen Schichten des Landes eine politische Formierung zustande kommt. Die Jugendlichen, die damals auf dem Bauern und auf dem Hof arbeiteten, gingen verstärkt in Guerilla, um den bewaffneten Kampf teilzunehmen. Und die Arbeiter im Betrieben haben sich, natürlich all das geschieht illegal, weil diese politische Organisationen nicht zulässig sein können, zu organisieren gegen den Repressieren und auch gegen die Ausbeutung in Fabriken. Die Regierung versuchte mehrere Maßnahmen, um den Kampf erstens zu isolieren und danach zu zerschlagen. Ihre Maßnahmen reichten von Europa bis zum Mittleren Osten. Sie begann zum Beispiel in Europa neue Komplotte durchzuführen, um den Sympathie des Kurden zu abschrecken, in Europa leben und aber auch die Weltöffentlichkeit anderswo abzulenken und den Kampf als einfach als eine terroristische Vereinigung darzulegen. Ein berühmtes Beispiel oder ein exemplarisches Beispiel ist die Ermordung von Olof Palme, wo es danach in dem PKK schon zugeschoben wurde. Sie begann auch in der Türkei in Kurdistan auch mehrere Maßnahmen durchzuführen, indem sie zum Beispiel in der Region per Hubschrauber viele Flugblätter absetzte, wo die Leute aus dem Gewissensgründen und auch religiösen Gründen aufgerufen worden sind, gegen den Gottlosen, gegen den Religionslosen vorzugehen und die Leute aufgefordert worden sind, gegen Gottlose vorzugehen und um ihr Land vor denen zu schützen. Die militärischen Maßnahmen oder die Sicherheitsmaßnahmen wurden alles umgestrukturiert, weil folglich 2-jährigen, sogar 3-jährigen Erfahrungen, dass sie gesehen haben, dass es damit nicht beantwortet wird. Deshalb haben sie neue Waffen gekauft und seitens der GSG 9 wurden Spezialteams ausgebildet, wo sie später in der Region eingesetzt werden. GSG 9 ist die deutsche Spezialterroreinheit, die nach der Entführung von einem Flugzeug im Mogadischu begründet worden ist, um einfach danach auch internationalistische logistische Hilfe für den anderen Regionen gewährt. Und um all dieses zu verhindern und um all diese bürokratischen Wege zu verhindern, hat man nach der Ausnahmezustandbehebung in der Region einen neuen Gouverneur erlassen, der alleine die Aufgabe hat, in der Region die Ruhe zu schaffen. Ein Gouverneur, der in der türkischen Öffentlichkeit als Supergouverneur benannt worden ist. Super deshalb, weil er zu allem fähig ist, in der Region die Ruhe zu schaffen. Es beginnt jetzt allmählich durch den bewaffneten Kampf zustande gebrachten Entwicklungen eine neue Diskussion in der regierenden Kreise und auch in den Druck der von außen, also von den Imperialisten, schwerwiegend von USA, um den Kampf zu liquidieren und um denen das Boden wegzunehmen, Druck auf die türkische Regierung übt. Das sagt ja, die Rechte des kurdischen Volkes, also Minderheitsrechte müssen gewährt werden, müssen garantiert werden, weil die Region für die NATO eine sehr wichtige Rolle spielt, weil in dieser Region durch diesen Iran-Irak-Krieg dass man nicht weiß, wie die Beendung sein wird und folgedessen die Rolle der Türkei eine enorme Bedeutung zunimmt und es braucht einfach die Stabilisierung dieses Landes. In einem kurzen Zeit haben wir versucht, die Entwicklungen in Kurdistan darzulegen und ihnen auch die bekannt zu machen. Natürlich nicht nur, um sie einfach zu informieren, aber auch, um ihre Solidarität zu erwerben. Wir hoffen, dass wir allerlei Gründe, genügend Gründe geben wird, wo die Leute sagen werden, dass man sich mit dem nationalen Befreiungskampf in Kurdistan sich solidarisch erklärt. Und aufgrund dessen, dass eine Solidaritätsbewegung sich beginnt zu formieren. All das ist es deshalb auch notwendig, weil erstens in der Region die Kurdistan ein Knotenpunkt ist und dadurch vielerlei die Interessen der NATO dadurch eingebunden sind. Und zweitens, der nationale Befreiungskampf in Kurdistan braucht mehrfach die Hilfe, um einfach zu siegen. Wir hoffen es durch diese Sendung, dass wir eigenes geklärt haben. Und wenn es uns eine nochmalige Sendung zur Verfügung stehen wird, werden wir sicherlich nochmals darüber, über andere Punkte in Kurdistan auch sprechen. Die Zeit ist einfach zu Ende. Den Rest des Zeites möchten wir mit dem kurdischen Musik verbringen. Ciao miteinander.
Gleichzeitig alle auffordern, die das noch nicht gemacht haben, ihre allfälligen Fische und Akten vom Staatsschutz anzufordern.
Ja, die Amerikaner haben 2-3 Schlachten verloren, weil sie angenommen haben, dass die Stärke der Roten Khmer schwächer sei, als das tatsächlich war.
Zürcher Lighthouse hat die Bewilligung für den Umbau bekommen. Ende 92 soll es eröffnet werden und wird für alle an AIDS erkrankten Menschen offen sein.
Lora Sommerpause. 40 Jahre widerständig.